Willkommen beim Podcast zum neuen Energiesystem. Hier geht es um die Energiezukunft und darum, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Über 300 Menschen haben im Forschungs- und Demonstrationsprojekt C-Cells gemeinsam eine Blaupause entwickelt, wie die Energiewende sich neu organisieren muss, nämlich zellulär, partizipativ und vielfältig umgesetzt. In dieser Ausgabe spreche ich mit Andreas Kiesling. Er ist Diplomphysiker und hat an der Entwicklung der C-Cell-Skizze von der ersten Stunde an mitgearbeitet. Im Projektergebnis stecken vielfältige Gedanken von Andreas zum Thema Energiezellen und des Autonomielab Lyman bei Heidelberg. Ja, hallo Andreas, herzlich willkommen zu unserem Gespräch zum Podcast 1,5 Grad C-Celsius. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mitzumachen. Das ist super.
Geht klar, danke für die Einladung.
Du bist ja Physiker und als Physiker stehen ja eigentlich Technologien im Fokus. Und jetzt bist du aber abgesehen von den Technologien ja auch sehr stark im gesellschaftlichen Kontext engagiert. Wie bringst du denn die Ziele der Energiewende und der Energiewirtschaft voran und gibt es für dich persönlich bestimmte Denkmuster, die du verfolgst?
Ja, zum Ausgangspunkt bin ich Physiker, Informatiker und absolut technologieverliebt. Aber eigentlich schon zu Beginn der 90er Jahre bin ich auch in andere Lebenswelten hineingeraten, weil ich ja nur aus Ostdeutschland komme und wir die Wende beherrschen mussten. Ich wurde Kommunalpolitiker und schnell haben mich natürlich auch komplett andere Themen interessiert. Und im Jahr 2000 bin ich dann in die Energiewirtschaft gegangen und habe diese Themen eigentlich mitgenommen. Worum es mir geht, wir reden in der Energiewirtschaft sehr stark eigentlich immer von den Netzen und von den Märkten, aber nicht für wen ist eigentlich die Energie, für den Menschen. Und als wir C-Cells konzipierten, sehr zeitig schon im Jahre 2014 mit der ersten Skizze, haben wir einen Handlungsdreieck aufgestellt. Wir haben gesagt, wir gestalten natürlich die Netze der Zukunft, wir gestalten neue Märkte, wir gestalten aber neue Handlungsräume der Menschen. Und diese neuen Handlungsräume können sehr vielfältig in der Zukunft sein mit erneuerbaren Energien in ihren Gebäuden, in ihren Stadtquartieren, auf ihren landwirtschaftlichen Flächen. Ja, und diese Chancen suche ich und möchte ich verbreiten und möchte einen Rahmen dafür mitgestalten. Und das war eben mein Hauptanliegen auch ein C-Cells-Projekt gewesen.
Mhm. Ja, schöne Einleitung ins Thema. Bei C-Cells wurden ja sehr viele Anwendungsfälle demonstriert. Das Projekt wurde ja auch als Schaufenster bezeichnet. Also sprich, es wurde nicht nur auf dem Papier gearbeitet, sondern wirklich vor Ort ganz viel gezeigt und öffentlich vorgeführt, so auch im Ort Lyman. Das ist dein Wohnort. Und diese Vorführung haben wir Autonomie Lab Lyman genannt. Dazu kommen wir ja auch gleich noch im Detail. Kannst du vielleicht zuerst ein bisschen die abgrenzen? Was ist denn der Unterschied bei Energiethemen zwischen Autonomie und Autarkie?
Ja, das war eine heiße und lange Diskussion, eigentlich im C-Cells-Projekt. Ich glaube auch, national ist die Diskussion immer noch nicht richtig abgeschlossen. Wir hatten ja in der Vergangenheit eine sehr zentral organisierte Energieversorgung. Bewusst wurde hier auch der Begriff Versorgung benutzt. Und mit erneuerbaren Energien ergeben sich natürlich die Chancen, selbst etwas zu tun. So, jetzt ist die Frage, wie tue ich das? Ich kann natürlich sagen, ich tue zukünftig alles autark. Ich habe keinen Netzanschluss. Ich schaffe mir sehr viel PV an und große Batterien und versorge mich vollkommen selber mit Strom. Und hierunter verstehen wir eigentlich den Begriff Autarkie. Ich existiere eigentlich ohne das Außen zu benötigen. Wir glauben aber, dass es so die Gesellschaft nicht funktioniert. Jeder macht seins. Genauso wenig wie eine rein zentral organisierte Gesellschaft den Menschen Motivation zum Handeln gibt. Irgendwo liegt die Wahrheit in der Mitte. Und hier kommt der Begriff Autonomie ins Spiel. Ich gestalte eigenständig. Ich nehme mein Recht eigentlich auf Eigengestaltung auch im Zusammenhang mit Energie wahr, mache das aber im Zusammenwirken, im Verbund. Und deswegen haben wir zusätzlich zu diesem Begriff, der dann ja noch besprochen wird, Energiezelle, den Begriff Energieorganismus benutzt. Also selbstständig handelnde Menschen, die trotzdem im Verbund solidarisch miteinander wirken oder in der Energiegemeinschaft miteinander wirken, schließt eigentlich sogar an die EU-Richtlinie an, wo es ja um die Förderung von Eigenversorgung und von Energiegemeinschaften geht.
Das ist eine spannende Abgrenzung und auch, wie du sagst, bei C-Cell ist ja eine ganz wichtige Diskussion gewesen. Autarkie und Autonomie sind zwei Paar Stiefel und bei C-Cell stand die Autonomie im Fokus. Du hast schon die Energiezelle benannt oder verkürzt haben wir ja immer bei C-Cells über Zellen gesprochen. Der Name steckt auch im Projektnamen C-Cells, nur eben englischsprachig, The Cell. Was sind denn eigentlich Energiezellen ganz konkret? Was haben wir bei C-Cells dabei definiert?
Erstaunlich ist eigentlich auch bei dem Begriff, der sich auch ja, breit verselbstständigt, hat heute eigentlich in der theologischen Diskussion auch weit verbreitet, ist auch im VDE. Ursprünglich mal im Jahr 2007, 2008 war es mal eine Metapher gewesen, eigentlich für die Eigengestaltung. Also warum rede ich immer von dieser Eigengestaltung? Also ich bin wirklich überzeugt davon, dass ja, auch als Physiker, der sich da mit Energie und mit Informationen eigentlich beschäftigt und mit Stoffen beschäftigt. Die Menschen haben gewisse Rechte natürlich, Grundrechte auf Nahrung, auf Wasser, also mal bei Stoffen. Sie haben natürlich auch das Recht auf eine informationelle Selbstbestimmung. Da sind wir beim Begriff Information. Und für mich ist das Recht auf energetische Selbstbestimmung, so nenne ich das mal, eigentlich genauso wichtig. Also ich kann selbst gestalten, wenn ich die Möglichkeiten habe, Energie zu gewinnen, und das erlauben die Erneuerbaren. Und wenn ich dies dann eben letztendlich tue in gewissen Einzugsbereichen, ja, ich tue es in mein Gebäude, ich tue es im, ja, im Stadtquartier. Der Bauer tut es auf seinen landwirtschaftlichen Flächen, das Unternehmen tut es auf seinen großen Industrieareal. Das sind das gewisse Zellen des Handelns rund um das Thema Energie. Und deswegen haben wir diesen Begriff Energiezelle gewählt, auch wenn er eine Metapher war. Zeigt er aber, ich zerlege ein großes Ganzes mit zentraler Steuerung in kleinere Einheiten, die dezentral gesteuert werden, aber trotzdem wieder zusammenwirken. Wir sind auch überzeugt davon, dass das notwendig ist, weil eben gerade die erneuerbaren Anlagen in ihrer Vielfalt eigentlich gar nicht mehr zentral alle steuerbar sind und wir diese Strukturen auch brauchen. Und wir kommen damit eben zur Beteiligung an der Energiewende, zur Partizipation in unseren eigenen Zellen, was ja auch ein wichtiger CSIS-Begriff und eine Grundlage unseres ganzen Projektes war.
Und damit hast du ja auch schon gesagt, Dezentralisierung steht im Mittelpunkt, also eines der 4 Ds der Energiewende. Das Recht auf Selbstbestimmung bei der Energieversorgung hast du angesprochen oder energetische Selbstbestimmung. Das haben wir offensichtlich ja momentan nicht in Deutschland. Also sprich, wir haben zwar die freie Wahl des Energielieferanten, aber welches Recht fehlt uns denn noch, von dem du sagst, das sollten wir eigentlich haben?
Also, vielleicht geht es in der Diskussion ein bisschen sehr weit. Also es gibt ja gerade die Diskussion um die Erweiterung der UN-Charta, wo ein Autor eigentlich dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung eigentlich formuliert hat. Das Thema Energie, kann ich energetisch mich selbst bestimmen, ist eigentlich stark umstritten. Insbesondere bei ja, konservativen Ansichten, auch rund um die Bundesnetzagentur, gibt es Formulierungen wie Eigenversorgung ist eigentlich Systemfehler und schädlich für das Gesamtsystem. Es ist unsolidarisch, weil wenn ich Energie selbst erzeuge, selbst nutze, dann erhöhe ich ja die Netzgebühren für die anderen, weil ich ja auch am Netz hänge. Und das Stromsystem wäre ja miteinander vernetzt bezüglich eben der Netzfrequenz von 50 Hertz. Und deswegen muss alles zentral gesteuert werden. Dem stehen natürlich ganz andere wissenschaftliche Ansichten aus den FME-Projekten gegenüber, auch in vielen Projekten eigentlich Deutschlands. Auch in der Ansicht, sagen wir mal, zwischen des VDE-Fachausschusses zu zellularen Energiesystemen. Dem steht auch entgegen, dass Europa das inzwischen ganz anders sieht. Es gibt ja die EU-Richtlinien zu erneuerbaren Energien und zur Neugestaltung des Energiemarktes. Und dort wird explizit gefordert, die Eigenversorgung stärken, die Energiegemeinschaften stärken, gemeinschaftliche Energieanlagen zur Eigenversorgung stärken, ja, Bürgerenergiegemeinschaften. All diese Begriffe, die im deutschen Recht immer noch keine Rolle spielen und die auch immer aktuell eigentlich von der Bundesnetzagentur und dem BMI noch negiert werden. Also es ist in Deutschland noch nicht ausdiskutiert, aber wir sind davon überzeugt, dass dieser Umbau absolut notwendig ist.
Klingt ja auch nach einer teils philosophischen Debatte. Wenn wir nach Lyman gucken, war es aber tatsächlich sehr stark eine physikalische Demonstration, wie wir diese Selbstbestimmung sozusagen interpretiert haben. Vielleicht sollten wir erstmal erklären, wie kam es denn zu dem Namen Lab Noir? Kannst du das kurz nochmal Revue passieren lassen?
Ja, also auch eine gewisse Geschichte der Namensgebung. Diese Ideen, die ich geschildert habe, wollten wir natürlich nun demonstrieren. Erst einmal für einen besonderen Fall. Wir haben gesagt, also wofür brauche ich diese Autonomie? Und es gibt jetzt viele Themen, die ich da aufführen kann, aber wir haben mit einem Thema begonnen, wenn der Strom ausfällt, dass ich mich selbst versorgen kann. Wir haben dafür eben auch den Begriff Lebensdienlichkeit meiner Energiezelle verwendet, auch das Beispiel genutzt, dass in Deutschland, ich glaube, so circa 100.000 Menschen eigentlich zu Hause Sauerstoff erhalten und voll pflegebedürftig sind. Und wenn eben der Strom ausfällt, haben die innerhalb von wenigen Stunden keinen Sauerstoff mehr. Die Krankenhäuser werden dann auch überlastet, wie wir es in Corona eigentlich erlebt haben. Also haben wir gesagt, wir wollen zeigen, wie eine Energiezelle Gebäude bei Stromausfall selbst funktionieren kann, wenn sie eben entsprechend PV-Anlagen und Stromspeichern besitzt und eben dann die Fähigkeit braucht, den Strom, also die Verbindung zum Netz draußen abzuschalten bei Stromausfall und intern dann die Eigenversorgung anzuschalten und auch entsprechend zu steuern, auch ja, mit einer gewissen Prioritätensteuerung, weil vielleicht der Strom aus der PV-Anlage und den Batterien nicht voll reicht. Und das haben wir dann demonstriert, denn abends, dass es am Abend dunkel wurde und der Strom ausfiel und wir dann ein Gebäude zeigten, in dem der Strom wieder an war und das Haus leuchtete und deswegen Leb Noir. Das war so der Einstieg in die gesamte Autonomie-Demonstrationskette an diesem Beispiel der Lebensdienlichkeit und der Inselfähigkeit eines Gebäudes.
Und ich finde es mitunter auch bemerkenswert, weil es ja für vielleicht den einen oder anderen gar nicht im Bewusstsein ist, dass mit einer Solaranlage auf dem Dach im Falle eines Stromausfalls in der Straße oder im Ort ja trotzdem der Strom im Haus weg ist, so verrückt es klingt. Also die Solaranlage ist keine Garantie dafür, dass ich den Strom nutzen kann aus diesen technischen Gründen. Wollen wir vielleicht ein bisschen mehr in die Technik einsteigen und du erzählst, was genau demonstriert wurde im Lab Noir? Wir haben ja da eine Veranstaltung mit einigen Dutzend Besuchern gehabt aus unserem Projekt. Auch der Oberbürgermeister von Leimen war mit dabei. Wir hatten eine Tanzperformance im Konferenzsaal, bevor wir dann zu dir zum Haus gegangen sind. Es war ja sehr kurzweilig, der Nachmittag und Abend.
Ja, also auch den Bürgermeister konnten wir begeistern. Wenige Wochen vor der Veranstaltung war ich bei unserem Bürgermeister gewesen. Und ich musste auch wieder lernen, dass man erstmal eine einfache Sprache bei den Menschen wählen muss und nicht mit seiner technologischen Sprache als Physiker beginnt. Als ich dann diese einfache Sprache dann wählte und der Bürgermeister hat das Thema verstanden, stieg er auch sehr schnell darauf ein. Er sagt, in der Kommune haben wir genau das gleiche Thema. Auch in der Kommune, in der gesamten Stadt Leim kann natürlich der Strom ausfallen. Und wir benötigen heute, gerade in der Zeit der Digitalisierung, auch eine Notfallsituation, in der wir für einen Katastrophenfall zumindest die wichtigsten Gebäude in der Stadt am Leben erhalten können und die wichtigsten Infrastrukturen, die wichtigsten Versorgungsstränge erhalten können. Und deswegen hat ihn das Thema eigentlich interessiert, wie man eben so eine Inselfähigkeit aufbauen kann. Und er kam auch zu unserer Veranstaltung. Wir haben dann genau diesen Ablauf gezeigt, also Strom ist ausgefallen. Der intelligente Netzanschluss des Gebäudes erkennt diese Situation, trennt sich automatisiert mit Relais vom Netz, schaltet dann intern die entsprechende Inselfähigkeit beim Wechselrichter der Photovoltaikanlage ein, der eben diese Fähigkeit zur Inselfähigkeit besitzt und dann fließt der PV-Strom bei Solaranlage, ja, die liefert nicht mehr abends, es ist dunkel, aber meine Batterie liefert Strom, fließt der Strom der Batterie ins Gebäude. Möglicherweise reicht der Strom auch nicht aus, um alle Geräte und Anlagen im Gebäude zu betreiben. Dann sorgt ein Energiemanagementsystem im Gebäude dafür, dass genügend Strom für sagen wir, Geräte mit höherer Priorität vorhanden ist und nicht so wichtige Geräte eben dann ausgeschalten werden, zum Beispiel. Ja, das war eigentlich die erste Demonstration gewesen. Aber es war letztendlich nicht das Ende der Fahnenstange. Wir wollten nicht bei dieser Inselfähigkeit bleiben. Es ist ja eigentlich eher ein ja, Katastrophenfall. Wir wollten eben auch zeigen, dass wir, auch wenn wir mit dem Netz verbunden sind, ja, systemdienlich gegenüber Energiemärkten und gegenüber dem Energienetz wirken können durch eine Flexibilität unseres Verhaltens nach außen. Also wenn ich eine eigene PV-Anlage und eine Batterie besitze, habe ich möglicherweise nicht den gesamten Strombedarf gedeckt, den ich benötige. Also benötige ich einen gewissen Restbedarf. Aber es gibt auch Zeiten, wo ich mehr Strom erzeuge, als ich benötige. Dann habe ich Überschüsse. Und diese Überschüsse, die ins Netz fließen oder den Strom, den ich aus dem Netz brauche, wenn ich den flexibel gestalten kann, das heißt also, wenn der Markt mehr Strom benötigt oder das Netz benötigt Zeiten, wo weniger Strom gezogen wird, um überlastete Leitungen zu schonen, können wir eben durch unser Energiemanagementsystem diesen Restbedarf und diese Überschüsse steuern und entsprechend erzeugten Strom in die Batterie lenken oder Geräte vorzeitig laden, wie die Batterie des Autos, oder letztendlich dann Strom, wenn von draußen weniger gezogen werden soll, aus der Batterie wieder herausziehen. Das haben wir dann in der zweiten Demonstration eigentlich gezeigt, dass wir eigentlich sehr flexibel als Gebäude handeln können, auch gegenüber den Märkten und den Netzen und nicht nur autark und egoistisch an unser eigenes Handeln im Gebäude denken.
Es war auf jeden Fall eine eindrucksvolle Demonstration, die mit deiner Erklärung jetzt ja auch zeigt, es spricht ja an sich nichts dagegen, so etwas flächendeckend zu etablieren. Jetzt ist es aber trotzdem so, es ist noch nicht flächendeckend etabliert, es liegt aber nicht an der Technologie, die ist vorhanden und ausgereift. Wo sind denn die Hürden, die es zu meistern gilt?
Also wir haben natürlich auch gelernt, dass wir eigentlich noch ein sehr bürokratisches Umfeld bezüglich der Gesetze und der Regularien haben, die viele Dinge eigentlich heute noch gar nicht erlauben oder ermöglichen. Wir haben deshalb auch in CSAS ja umfangreiche Positionen aufgeschrieben zum regulatorischen und gesetzlichen Rahmen. Ich will es vielleicht mal in ja, einzelnen Beispielen zeigen. Wir haben ja in Deutschland eine sehr große Diskussion um die Einführung von Smart Mietern und damit einen Zusammenhang mit einem sogenannten Smart Meter Gateway, das eben die Informationen von außen aufnimmt oder die Messwerte aus dem Gebäude zur Verbräuchererzeugung in die Außenwelt transportiert. Und dieses Smart Meter Gateway soll natürlich auch die Sicherheit in der Kommunikation zwischen meiner Energiezelle im Gebäude und der Außenwelt sichern. Aber es ist heute noch so konzipiert, dass ich eigentlich so ein Smart Meter Gateway am besten an jede PV-Anlage einzeln dran muss. Also die kleinste Balkon-PV-Anlage soll ein Smart Meter Gateway bekommen. Jede einzelne Wärmepumpe, jede einzelne Ladesäule, die ich mir zu Hause in meiner Garage selbst installiere, oder jede einzelne Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Und das ist für uns eigentlich eine sehr große Überbürokratisierung, auch Kostensteigerung, ja, für die Menschen in den Gebäuden. Aus unserer Sicht reicht eben ein einziges Smart Meter Gateway und zwei Smart Meter. Der eine nämlich, der den verbleibenden Strom, also den Stromüberschuss, den ich ins Netz schicke, messe, genauso wie den Restbedarf, den ich aus dem Rest ziehe, misst. Ansonsten im Gebäude alle Geräte sich hinter mein Energiemanagementsystem verstecken und gesteuert werden. Eine Hürde, wo der Gesetzgeber vielleicht noch drüber steigen muss, dass wir eben solche Energiezellen wirklich gestalten können. Wir haben deshalb zusammen mit Stadtwerken München auch den Begriff digitalen Netzanschlüsse in die Gremien gebracht, dass wir sagen, es reicht doch, der Netzbetreiber interessiert sich doch nur dafür, dass die Leistung an meinem Netzanschluss nicht zu hoch wird. Und wenn ihm das reicht, und ich auch an den Märkten ja eigentlich nur eine bestimmte Energiemenge verkaufen will oder einkaufen will und nicht Energie für meine allen einzelnen Geräte oder Anlagen, dann reicht es doch, wenn ich einen digitalen Netzanschluss habe, der hinter ein Smart Meter Gateway, ja, der mit einem Smart Meter Gateway verbunden ist und der mit einem Netztrenner verbunden ist für die Inselfähigkeit und der nach innen mit einem Energiemanagementsystem verbunden ist, hinter dem alle Geräte stecken. Und diesen digitalen Netzanschluss haben wir vorgeschlagen, aber der erfordert eben auch in der gesamten regulatorischen Diskussion und gesetzlichen Diskussion noch einen Anpassungsbedarf. Aber es geht auch um Vermarktung. Wenn ich heute Energie erzeuge und vermarkten will, werde ich wie ein Energieversorger behandelt. Es gibt, ich weiß die Menge gar nicht. Es gibt wirklich Dutzende von Formularen, die ausgefüllt werden müssen, Berichtspflichten, die ich erfüllen muss, wenn ich Strom erzeuge und vermarkte. Und wir sagen, für Kleinanlagen, mal in der Größenordnung unter 30 Kilowatt, brauchen wir ein viel einfaches Vermarktungsverfahren, was vollkommen automatisiert funktioniert, was keine Berichtspflichten hat, wo ich eben als Gebäudebetreiber davon gar nichts merke. Deswegen haben wir natürlich auch viele Angebote in CSAS gemacht, zum Beispiel unter Nutzung neuer Technologien wie mit Blockchain, wo sich Dinge automatisiert laufen können. Aber die heutige Gesetze erfordern eben noch diese Lieferantenpflichten und die machen es schwierig, vom einzelnen Gebäudebetreiber zum nächsten Gebäudebetreiber Strom zu verkaufen. Ja, es sind nur zwei Beispiele, große Hürden haben, die eigentlich aber auch schon der EU gefordert werden, abzubauen. Also mit den Begriffen, die ich vorhin genannt habe, Energiegemeinschaften und Eigenversorgung, ist auch verbunden, dass man sagt, es muss ja die Lieferung von Strom von Kleinanlagen muss vereinfacht werden. Aber Deutschland hat das bisher nicht umgesetzt. Ne? Also technologisch können wir alles, ne? Aber wir brauchen eben den Rahmen eindeutig noch. Also das heißt gar nicht mehr Rahmen, es das heißt auch nicht mehr Gesetze. Also ich möchte nicht nach den Gesetzgeber schreien. Wir sind eigentlich da an sich, dass ich weniger Gesetze, weniger Regularien, einfache Randbedingungen brauche, um das so realisieren zu können.
Die Zusammenfassung von dir und der Rückblick auf die CSAS-Zeit zeigt auch, wie facettenreich die Diskussionen waren, also sowohl von gesellschaftlicher Diskussion bis hin zu detailliertesten technologischen Abläufen. Wenn du dich mal in die Zukunft versetzt, ins Jahr, nehmen wir mal 2045, klimaneutrales Deutschland, klimaneutrales Europa. Wir haben es geschafft. Und du blickst zurück auf die letzten 20, 25 Jahre. Was würdest du denn gerne besonders in Erinnerung behalten aus der CSAS-Zeit, was vielleicht auch noch lange nachwirkt und positive Effekte erzeugt hat?
Ja, wenn diese Ausgangsidee, die eigentlich inzwischen eigentlich ja bald 15 Jahre alt ist, der Eigengestaltung und Energiezellen greift und damit viele Menschen und Unternehmen und Kommunen eigentlich mitgestalten können, wir einen hohen Partizipationsgrad an der Energiewende erreichen, dann gestalten wir auch die Energiewende bis 2015 eigentlich erfolgreich und können auch einen neuen Technologieschlager haben, der eigentlich in die Welt transportiert werden können. Manchmal ist man nach vielen Jahren regulatorischer Begrenzung auch nicht ganz positiv gestimmt. Gerade in der letzten Zeit habe ich mehrere Artikel gelesen, wie zum Beispiel in China, in den USA der zellulare Ansatz behandelt wird und möglicherweise die Technologie auch wieder von außen nach Deutschland zurücktransportiert wird. Aber ich bin immer in der Hoffnung, wir können es schaffen, weil wir inzwischen auch starke Mitstreiter eigentlich auch in den Verbänden haben, beim BDEW, aber auch in den technischen Verbänden wie beim VDE, wo es einen Fachausschuss zum zellularen Ansatz gibt. Also 2045 sehe ich dann wirklich ein zellulares Energiesystem in Deutschland mit vielen Möglichkeiten der Eigengestaltung, mit Menschen aber, die in dieser Eigengestaltung trotzdem zusammenwirken und wir viel weniger zentrale Steuerung dieses Gesamtsystems benötigen.
Also eine schöne Aussicht und auch eine schöne Möglichkeit, sich heute schon zu engagieren. Du hast es vorher ja auch gesagt, die ganze Komplexität in der Technologie muss nicht die Hürde sein, sich als Einzelperson für die Energiewende einzusetzen, sondern es sind auch schon viele kleine Möglichkeiten da, zum Teil des dezentralen Energiesystems zu werden. Vielen Dank für das Gespräch, hat Spaß gemacht und wir werden mit Sicherheit nochmal weiter von dir lesen in deinem Blog Energieorganismus oder vor allem im CSELS Buch in deinem Kapitel auf der Seite 142 zum Autonomielab Leimen.
Ja,
Tschüss.
tschüss, vielen Dank.